Bestimmt sind sie euch aufgefallen, die vielen Werbeplakate, die momentan hängen und einladen von gewissen Fitnessstudios. Es gibt da so eins, das auf dem Weg hierher, ich glaube 6-mal oder mehr, taucht dieses auf, wo jemand abgebildet ist, aber nicht so, sondern es so abgebildet. Oder? Und die Werbung dahinter ist, vielleicht können wir nochmal eins zurückschalten. Genau, das wäre ziemlich normale Gritty-Bands, aber er ist so abgebildet. Und die Werbung, damit dahinter steht, ist jetzt wieder in Form kommen. Oder so Anfang des Jahres eine Einladung, die vielfach ausgesprochen wird oder Angebote, von denen es nur so wimmelt, wo Fitnessstudios anbieten, jetzt am Anfang des Jahres, dieses Jahr Entscheidung treffen, dem eigenen Körper was Gutes zu tun und dann eben vielleicht am Ende des Jahres so rauszukommen. Genauso lädt Gott uns ein, einmal mehr am Anfang des Jahres bewusst zu sagen, ich will dieses Jahr in den Glauben investieren. Ich will dieses Jahr meinen Glauben trainieren oder meinen Glauben vertiefen oder vielleicht den Glauben auch entdecken und so richtig eintauchen in den Glauben an Jesus Christus. Und das Thema heißt eben heute Morgen, was den Glauben stärkt. Und unser Glaube ist auch wie so ein Muskel, der, wenn er gar nicht gebraucht wird und gar nicht trainiert wird, man merkt das, wenn man vielleicht einen Bruch hat, wie schnell das geht, dass der Muskel sich zurückzieht und man den wieder von neu aufbauen muss. Wie wäre das dieses Jahr zu sagen, ich möchte den Glauben von Anfang an trainieren? Dass wenn der belastet wird, wenn er trainiert wird, wenn er bewegt wird, im Einsatz ist, dann wird er stärker. Was unseren Glauben stärkt, ist heute unser Thema. Wir gehen weiter in der Serie eben über den ersten Thessalonicher Brief im Neuen Testament. Kurzer Brief von 5 Kapiteln, wo wir letzte Woche eingestiegen sind. Thessalonich, diese Stadt in Griechenland, damals in der Region Mazedonien. Sehr große, bedeutende Stadt, am Hafen gelegen, zentral an dieser Verkehrsstraße gelegen. Und Paulus und seine Kollegen Silas und Timotheus kommen dorthin in diese Stadt und reden von Jesus, von dem, was sie erlebt haben mit diesem Jesus, wo sie überzeugt sind davon, er ist der von Gott gesandte Retter. Und dort reagieren Menschen positiv darauf und fangen auch an diesen Jesus zu glauben. Und Paulus und seine Kameraden müssen fliehen dann, weil es Widerstand gibt. Und sie schreiben diesen Brief an die Kirche in Thessalonich. Und auch dort machen sie eben diesen, oder in diesem Brief machen sie den Leuten Mut, an dem, was sie neu angefangen haben, zu glauben, festzuhalten. Und der Abschnitt, den wir jetzt lesen, der knüpft an das, worum es letztes Mal schon ging und vertieft das Ganze noch. 1. Thessalonicher Kapitel 2, 13 bis 16. Deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie, unsere Verkündigung, nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Nun wirkt es unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Brüder und Schwestern, für euch sind die Gemeinden Gottes in Judäa, die zu Christus Jesus gehören, zum Vorbild geworden. Denn eure Landsleute hier haben euch Leid zugefügt. Genau das gleiche Leid haben die Gemeinden in Judäa von den Juden dort erfahren. Die haben nicht nur Jesus, den Herrn, getötet, sondern auch die Propheten. Und uns haben sie verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und sind allen Menschen feindlich gesinnt. Denn sie hindern uns daran, den anderen Völkern die Botschaft zu bringen, die sie retten kann. So laden sie fortwährend Schuld auf sich, bis das Maß voll ist. Aber der Zorn Gottes ist schon endgültig über sie gekommen. Der Text spricht von 4 Dingen, die den Glauben stärken, die den Glauben stärken können, auch bis heute, auch unseren Glauben stärken können. Erstens Gottes Wort, zweitens der Widerstand, drittens das große Bild und viertens Gottes Gerechtigkeit. Erstens Gottes Wort. Jetzt ist das vielleicht keine Überraschung, wenn man überlegt, was könnte denn den Glauben eines Christen stärken oder vertiefen, dass dort Gottes Wort kommt? Das ist keine Überraschung, aber es steht nun mal im Text und ist auch wirklich wichtig. Jetzt schon am Anfang des Briefes, in Kapitel 1, haben ihm Paulus und seine Mitschreiber Gott dafür gedankt, wie die Kirche in Thessalonich, wie diese einzelnen Leute Gottes Botschaft aufgenommen haben. Und jetzt nochmals, sie schreiben, deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Nun wirkt es unter euch, die ihr zum Glauben gekommen seid. Das heißt, Paulus ist überzeugt, wenn er und seine Mitarbeiter von Gott reden, wenn sie als Menschen von Gott reden, dann redet Gott selbst. Das sagt er hier. Jetzt aus anderen Briefen, wie man von Paulus lesen kann im Neuen Testament, da erfahren wir, dass er immer wieder kritisiert wurde, dass Leute ihn hinterfragt haben, gesagt haben, ja Moment mal, was willst du überhaupt? Woher kommt deine Lehre eigentlich? Hast du überhaupt was zu sagen? Und Paulus verteidigt sich immer wieder, zum Beispiel so, indem er sagt oder schreibt, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Könnte heikel sein, oder? Wenn jemand auftritt und sagt, also was ich jetzt hier zu sagen habe, das sind eigentlich nicht meine Worte, sondern das ist Gottes Wort. Kann man dem überhaupt irgendwas entgegensetzen? Wenn jemand so daherkommt und sagt, behauptet, im Auftrag Gottes zu reden, das ist ja eigentlich unangreifbar, oder? Wer will dem was entgegensetzen? Lädt Paulus damit seine Botschaft irgendwie fromm auf? Gibt er sich ein Gewicht, das er gar nicht hat? Macht er sich selbst viel zu wichtig? Nein. Nein, er begründet seine Arbeit, die er tut, mit den folgenden Worten. Unsere Verkündigung entspringt keiner Täuschung und wir predigen nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Dass Paulus und andere in ihren Predigten aufrichtig sind, zeigt auch da das, dass sie bereit waren, dafür zu leiden. Sie waren nicht die, die geredet haben und schöne Worte gemacht haben und sich selbst in den Mittelpunkt gestellt haben. Nein, für Paulus war klar, was wir euch predigen wollen, ist allein Jesus. Um ihn geht es uns. Er ist im Mittelpunkt. Und die Leute sollten das prüfen. In der Apostelgeschichte gibt es diese Stadt Beröa und dort werden die Einwohner, die Zuhörer von Paulus und anderen, werden gelobt dafür, weil sie was getan haben. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Was heißt das für uns? Was die Bibel sagt, sagt Gott. Oder was die Bibel sagt, sagt Gott. Wir können dem, was wir hier lesen, können wir vertrauen zu 100%. Und wenn eben jetzt das Wort von Gott weitergegeben wird, ob das jetzt gerade im Unti unten stattfindet, im Kids-Treff oben oder in dem Hauskreis oder eben im Gottesdienst sonst, wenn das treu weitergegeben wird, dann redet Gott selbst. Bin ich absolut überzeugt. Und dann muss sich der oder in dem Fall jetzt ich nicht irgendwie fromm aufladen und das überhöhen und sich selbst wichtig nehmen, sondern Gott sagt, ich möchte reden. Auch heute, auch jetzt. Und ich kenne meine Leute und ich kenne die Leute, die sich öffnen für mein Wort und ich möchte zu ihnen direkt reden. Da ist die Frage, mit welcher Erwartung gehst du vielleicht in eine Kleingruppe, zu der du gehörst unter der Woche? Und mit welcher Erwartung gehst du in den Gottesdienst? Wie wäre es mit dieser Erwartung? Ich erwarte, dass Gott zu mir redet. Ich erwarte, dass Gott zu uns als Kirche redet, weil er lebendig ist, weil er sein Wort gegeben hat und sich die Mühe gemacht hat, das bis heute für uns so zu bewahren, damit wir es lesen können, damit wir es verstehen können. Und ich gebe mir alle Mühe, das möglichst gut auch zu erklären und dem nicht im Weg zu stehen, dass Gott irgendwie reden kann. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Und genial wäre das, wenn ebenso ein Gottesdienst oder eine Kleingruppe, ein Hauskreis, wie wir das nennen, wenn das dazu führt und das inspiriert dazu, ich möchte selbst noch mehr davon erfahren. Ich möchte selbst noch mehr hier eintauchen und entdecken und eben meinen Glauben dadurch stärken. Ich brauche nicht nur die Portion am Sonntagmorgen oder am Mittwochabend. Ich möchte, dass mein Glaube wächst dadurch, dass ich mich hier vertiefe in Gottes Worte. Und dass ich selber merke, das stimmt nach wie vor, was Paulus zu den Thessalonichern gesagt hat. Es ist so, dass das unter euch wirkt. Mein Glauben stärkt, dass seine Worte mich trösten, dass sie mich korrigieren, dass sie mich herausfordern, dass sie mich erinnern an das, was Gott getan hat, was Gott auch mir und uns als Kirche zuspricht. Was den Glauben zweitens stärkt, wirkt auf den ersten Blick komisch, nämlich Widerstand. Man könnte ja meinen, wenn es unbequem wird und wenn die Christen damals, die ganz jung erst im Glauben waren und noch nicht lange an Jesus geglaubt haben, wenn es da Widerstand gibt und sie irgendwie ein bisschen zurückgedrängt werden oder unter Druck kommen, dass sie dann sagen, okay, dann lassen wir das Ganze halt, wenn es nur Schwierigkeiten bringt. Aber nein. Wie ein Muskel, der unter Druck und Anspannung eben stärker wird. So kann Widerstand dazu dienen, dass der Glaube stärker wird. Wir haben letzte Woche gesehen, eben, dass Paulus sich Sorgen gemacht hat und drum Timotheus geschickt hat, zu den Thessalonichern oder nach Thessalonich geschickt hat, damit sie nachgefragt werden kann, ja, wie geht's euch, wie steht's bei euch? Und Paulus schreibt, was Timotheus' Auftrag war. Wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Im Übrigen hatten wir euch, schon als wir bei euch waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. Paulus erklärt ihnen, der Widerstand, den ihr erlebt, ist kein Zeichen dafür, dass ihr irgendwas falsch macht, dass ihr irgendwo euren Glauben falsch verstanden habt oder falsch umsetzt, sondern er sagt, genau das ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Worte in euch wirken, dass ihr wirklich mit diesem Gott unterwegs seid. Woher weiß er das? Vers 14, denn ihr, liebe Brüder und Schwestern, seid dem Beispiel der Gemeinden Gottes gefolgt, der christlichen Gemeinde in Judäa, da ihr von euren Mitbürgern dasselbe erlitten habt, wie sie von den Juden. Er sagt vorher in Vers 13, Gottes Wort haben wir euch gebracht, wir haben das als Worte von Gott direkt euch überliefert, ihr habt das geglaubt und jetzt wirkt das unter euch. Woher weiß ich das? Denn ihr nehmt Schwierigkeiten auf euch. Das kommt leider in der Übersetzung, die ich hier verwende. Basisbibel ist dieses Denn leider weggefallen, darum hier die Zürcher Bibel, weil es wirklich dort steht. Er sagt, denn, das ist für mich ein Grund dafür zu sehen, dass euer Glaube lebendig ist, weil ihr auch Widerstände in Kauf nehmt und ertragt. Das heißt, bloß nicht anecken, nicht auffallen ist für Christen kein Ziel, auch heute nicht. Widerstand macht Stärke. Das erleben Millionen Christen heute auf der Welt. Dass ihr Glaube diskriminiert wird, dass sie diskriminiert werden wegen ihres Glaubens, dass sie Nachteile in Kauf nehmen müssen oder Schlimmeres. Im Vergleich mit dem Muskel. Wenn der im Training belastet wird, wird er stärker. Was hilft neben dem Wort von Gott und Widerstand noch, den Glauben zu stärken? Drittens, das große Bild sehen. Oder eine Reich Gottes Perspektive einnehmen, kann man auch sagen. Paulus versichert den Thessalonichern, ihr seid nicht die Einzigen. Ihr seid nicht die Einzigen, die wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten kommen. Es ging den Propheten früher schon so. Jesus versteht euch. Wir verstehen euch. Ihr seid nicht allein. Schon immer zu allen Zeiten haben Gottes Leute Ablehnung erlebt. Da befinden die Thessalonicher sich in guter Gesellschaft. Paulus bezeichnet diejenigen, die verhindern, dass das Evangelium von Jesus verbreitet wird, als Feinde. Und zwar als Feinde aller Menschen. Sie sind allen Menschen gegenüber feindlich gesinnt, weil die Nachricht von Jesus so wichtig ist, dass sie verbreitet wird, dass sie sich ausbreiten kann. Sie ist so wichtig, weil sie retten kann. Retten vor der gerechten Strafe von Gott, die niemand verhindern kann oder umgehen kann. Die niemand verhindern kann, nur Jesus allein. Weil er sie auf sich genommen hat durch seinen Tod. Deshalb sollen alle Menschen sie hören und glauben können. Und wer das verhindert, dass Gottes Worte weitergegeben werden, der ist wie jemand, der eine Ärztin daran hindert, ein lebenswichtiges Medikament weiterzugeben. Paulus gibt hier vor allem einer Personengruppe die Schuld an der Verfolgung dieser neuen christlichen Bewegung, am Tod von Jesus und den Propheten, nämlich den Juden. Und darum ist dieser Text bis heute umstritten, weil diese Verse dazu verwendet wurden, Antisemitismus zu schüren und gut zu heißen, weil ja hier sogar in der Bibel Juden kritisiert werden und genannt werden als Feinde aller Menschen. Manche nutzten diesen Abschnitt, um Juden als Sündenböcke hinzustellen, die schuld seien an diesem und jenem und allem. Und deshalb lehnen manche das ab, dass diese Verse überhaupt von Paulus stammen, sondern sie wären später irgendwie in diesen Brief reingeflossen. Paulus hätte das selber nie so geschrieben. Wenn wir genauer hinschauen, dann gibt es keinen Grund dafür. Und es gibt sicher auch keinerlei Grundlage dafür, dass Christen, Juden oder irgendjemanden sonst diskriminieren. Paulus verurteilt hier nicht das jüdische Volk allgemein und zu allen Zeiten. Er hat eine gewisse Gruppe von Menschen vor Augen, die eben sich gegen Gott selbst stellen, die sich dagegen stellen, dass von Jesus geredet werden kann. Er erklärt, die Juden, die sich doch so sehr anstrengen, den Willen von Gott zu tun und so sehr darauf achten, das Gesetz ganz genau einzuhalten und außenrum noch Sicherheitsvorschriften gemacht haben, dass man auch ja den Kern des Gebotes wirklich einhält. Sie wollen Gott um jeden Preis gefallen und Paulus sagt, indem sie Christus und Christen verfolgen, tun sie genau das Gegenteil. Sie gefallen Gott nicht. Aber Paulus findet eben deutliche Worte für alle, nicht nur für Juden, auch für Nichtjuden, unter denen ja die Thessalonicher litten, ihren eigenen Landsleuten. Er findet deutliche Worte gegen alle, die Gottes Sache bekämpfen. Paulus war selbst Jude und er war stolz darauf. Er ist nicht allgemein gegen sein eigenes Volk. Er geht vielmehr vor wie ein alttestamentlicher Prophet, der aufgetreten ist und von denen man im Alten Testament von zahlreichen lesen kann, die eben auftraten im Auftrag Gottes und zu ihrem Volk geredet haben und unpopuläre Aussagen gemacht haben und zu ihnen gingen und ihnen vorgeworfen haben, ihren Gott verlassen zu haben. Und gleichzeitig sehnt sich dieser alttestamentliche Prophet danach, dass sein Volk umkehrt, zurückkommt zu Gott und die Strafe abgewendet wird, die gerecht wäre. So geht Paulus hier vor, dass er seinen eigenen Landsleuten klar vor Augen führt, was die Folgen sind, wenn sie weiterhin den Gott, den sie eigentlich suchen, ablehnen und sich dagegen stellen. Und er möchte sie nicht verurteilt oder verurteilt sehen oder verurteilen, er möchte, dass sie auch gerettet werden und umkehren und an Jesus glauben. Dass Paulus wirklich dieses Herz hatte für seine eigenen Landsleute, sehen wir in anderen Briefen, wenn wir den Römerbrief lesen, Kapitel 9 bis 11, so dieses Plädoyer, wo Paulus sagt, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen und ich flehe ihn an, dass sie auch Jesus entdecken. Und ich selber würde gerne verflucht sein, wenn das möglich wäre, nur dass sie auch den Messias entdecken. Paulus wendet sich nicht gegen sein Volk an sich und es entbehrt jeder Grundlage, irgendeinen Antisemitismus in der Bibel zu finden oder damit begründen zu wollen. Nein, Christen sind aufgefordert, niemanden zu diskriminieren oder auszuschließen, vielmehr zu lieben. Zurück zum dritten Punkt. Wie kann es unseren Glauben stärken, das große Bild eben zu sehen? So eine Reich Gottes Perspektive einzunehmen. Im Hebräerbrief Kapitel 11, da werden ganz viele Personen aus dem Alten Testament, wird Bezug genommen auf sie und ihr Glaube wird eigentlich gelobt. Man könnte da sich erstaunen, was für Personen da auftauchen, die anscheinend Glaubenshelden waren, aber ja. Es geht nicht darum, selber ein perfektes Leben zu leben und der Glaube ist so wie das i-Tüpfelchen darauf, sondern einfach mit dem Leben, das man hat, auf Gott zuzugehen, es ihm anzuvertrauen und ihm zu glauben. Und nach diesem Kapitel 11 im Hebräerbrief geht es so weiter. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Es ist wie das Bild hier oder eine Wolke von Zeugen mit den anderen Bibelübersetzungen übersetzt, die vorausgegangen sind, die uns wie anfeuern. Es lohnt sich, am Glauben festzuhalten. Wenn wir das wissen, wir sind nicht alleine, kann das unseren Glauben stärker machen. Indem wir Gemeinschaft mit anderen nutzen, sei das im Gottesdienst oder im Hauskreis in einer Kleingruppe. Denk nicht, dass du die einzige Person bist, die diese oder jene Frage an den Glauben hat, die diesen oder jenen Zweifel hat. Denk nicht, du wärst alleine. Paulus sichert das den Thessalonichern zu, ihr seid nicht irgendwie komische Vögel, weil ihr da verfolgt werdet. Nein, ihr seid nicht alleine, das ging schon anderen auch so, den Propheten und Jesus und uns. Ihr seid nicht alleine. Ich war diese Woche an einem Gebetstreffen von Pastoren und Leitern in Zürich, das es alle zwei Monate gibt. Und es war so ermutigend, dort zu sein und zu sehen, wir sind viele, die sich hier in der Stadt engagieren. Viele, die hier in der Stadt eine Kirche bauen wollen und für das Reich Gottes sich investieren. Wir beten füreinander und hören voneinander, was dieses Jahr zum Beispiel ansteht. Und der eine sagte dieses und der andere sagte jenes. Wir waren uns einig daran, wir wollen gemeinsam für Jesus da sein, für Menschen da sein in dieser Stadt, die ihn schon kennen, aber auch für die, die ihn noch nicht kennen. Wir dienen gemeinsam unserem großen Gott. Und das stärkt, wenn wir das sehen, das große Bild, wir sind nicht allein. Der letzte Punkt für heute, der unseren Glauben stärken kann, Gottes Gerechtigkeit. Im Text heißt es, Vers 16, so laden sie fortwährend Schuld auf sich, bis das Maß voll ist. Aber der Zorn Gottes ist schon endgültig über sie gekommen. Hier geht es eben um diejenigen, die sich gegen Gott und die Verbreitung seiner guten Botschaft stellen. Und wenn hier und an zahlreichen anderen Stellen der Bibel von Gottes Zorn die Rede ist, dann ist uns das vielleicht zunächst mal irgendwie fremd und auch unangenehm und sollte am besten gar nicht dastehen oder nicht so betont werden. Aber wenn vom Zorn von Gott die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass Gott ein unbeherrschter, unberechenbarer Tyrann wäre, der einfach irgendwie mit der Faust reinschlägt, je nach seinem Gutdünken. Nein, Gott ist unglaublich geduldig. Das sehen wir bereits im Alten Testament, wo da und dort Missstände herrschen und Gott sagt, genau mit der gleichen Formulierung wie hier, das Maß ihrer Sünde ist noch nicht voll. Wo Gott noch Gelegenheit gibt, die eigene Sünde von der Sünde umzukehren, sein Leben zu verändern. Es müsste uns vielmehr empören oder wir müssten vielmehr Gott in Frage stellen, wenn er einfach so über Unrecht, das hier und dort passiert, die Schulter zucken würde und sagen würde, er ist so der stoische Fels, den nichts aus der Ruhe bringt. Nein, wir selbst, wenn wir Unrecht irgendwo sehen, das bewirkt doch was in uns, oder? Das löst eine Emotion aus. Wir nicken das nicht einfach nur ab, sondern wir wenden uns dagegen oder helfen und sagen, das geht so nicht. Und so ist Gott genauso. Gott sei Dank wird er zornig über das, was wirklich Unrecht ist. Wenn Gott zornig wird, dann zum richtigen Zeitpunkt und wegen dem richtigen Grund. Und nie grundlos und aus irgendeiner persönlichen Beleidigung. Er ist kein Richter, der dann am Ende doch kein Strafmaß verhängt. Einfach irgendwie, um die politische Korrektheit zu wahren. Jesus ist der, der den Zorn Gottes übernommen hat. Der die Strafe, die jeder verdient hat, übernommen hat. Deshalb können wir an ihn glauben und aufatmen, weil der Zorn von Gott nicht auf dem liegt, der mit Jesus verbunden ist. Jetzt nicht und in Ewigkeit nicht. Der hier gemeinte Zeitpunkt der Strafe von Gott in diesem Vers 16 ist nicht ganz klar. Manche verstehen darunter die Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, dass Paulus das hier meinen könnte und meint, das kommt, unausweichlich wird das kommen, dass Gott eingreift, sein Volk bestraft, weil es ihn verlassen hat. Wie andere sehe ich eher, dass es aufs Ende der Zeit gemeint ist. Das kann man grammatikalisch so auslegen, dass es aufs Ende der Zeit gedacht ist. Der Zorn Gottes wird endgültig über sie kommen, wenn sie nicht umkehren und Jesu Vergebung annehmen. Das ist so sicher, dass das kommen wird, so schreibt Paulus das hier. Und am Ende der Zeit, wenn Gott endgültig für Gerechtigkeit sorgen wird. Jetzt, wenn wir das wissen, wenn wir das lesen, dann kann uns das heute schon trösten. Wenn wir da und dort Unrecht selber sehen oder uns selber widerfährt. Oder wenn wir von 365 Millionen Christen lesen, die wegen ihres Glaubens drangsaliert werden, eingesperrt werden, getötet werden. Dann kann uns dieses Wissen trösten, dieses Versprechen trösten. Jede Ungerechtigkeit, alles wird vor Gott zur Sprache kommen. Alles wird seine gerechte Strafe erhalten. Nicht Menschen sind aufgefordert dazu, irgendwie Privatrache zu nehmen oder so. Das wird Gott tun. Deshalb kann der Gedanke daran, dass Gott gerecht ist und dass seine Gerechtigkeit siegen wird, kann unseren Glauben jetzt stärken. Wir müssen nicht für unser eigenes Recht kämpfen und uns rächen und dieses oder jenes tun und selber den Zorn ausleben, nein. Wir sind eingeladen zu lieben und das andere Gottes Zorn und Gottes Gerechtigkeit zu überlassen, die er da und dort immer wieder gezeigt hat und die er am Ende ganz offenbaren wird, seine Gerechtigkeit. Unser Glaube ist, wie gesagt, wie ein Muskel, der trainiert werden will und der vielleicht wieder in Form kommen soll dieses Jahr. Was den Glauben aber stärkt, sind eben keine Fitnessübungen, keine Liegestützen, keine Burpees, Squats oder wie auch immer diese ganzen Sachen heißen, sondern was unseren Glauben stärkt, ist Gottes Wort, die Bibel, der wir 100% vertrauen können. Wenn wir Widerstand erleben, kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir genau richtig mit Jesus unterwegs sind. Das große Bild vom Reich Gottes zeigt uns, viele vor uns sind schon Jesus nachgefolgt. Und auch jetzt daran, mit ihm unterwegs zu sein, wir sind nicht allein. Wenn wir Negatives erleben oder Negatives mitbekommen, halten wir fest daran, das letzte Wort hat die Gerechtigkeit von Gott. Lass uns dieses Jahr darauf achten und dahinterher sein, dass wir den Glauben nicht irgendwie schleifen lassen, sondern neu entdecken, gemeinsam vertiefen und Gott in uns stärkt, weil wir nah mit ihm unterwegs sind und der Glaubensmuskel trainiert wird und stärkt. Nicht, dass wir am Schluss so dastehen und größer werden und toller dastehen, sondern dass er geehrt wird, weil er es verdient hat, jetzt und für alle Zeit, auch dieses Jahr.